da, jetzt habe ich die Power. Okay, sehr gut. Super. Ich freue mich sehr, bei euch wieder zu sein. Es fühlt sich tatsächlich so für mich an, als würde ich ein Stück weit nach Hause kommen. Es ist eine Gemeinde, in der ich sehr, sehr gerne predige. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass jemand von Jesus Haus Füssen heute da ist. Es ist unsere Muttergemeinde. Wir haben vor circa 2 Jahren Jesus Haus München neu gegründet, eine neue Gemeinde. Ich wollte euch, bevor ich mit der Predigt aber anfange, 2 Nachrichten weitergeben, wenn ihr kurz einblenden könnt, die Folie. Es sind schon einige Jahre zurück, als der Pfarrer Wolf in Paul-Gera Kirche ein Begriff in München war. Pfarrer Manfred Wolf und seine Frau Ines, das sind meine Schwiegereltern. Meine Schwiegermutter, sie ist am 4. November zum Herrn gegangen. Sie haben viele Jahrzehnte hier in München gedient. Ich denke, so ältere Geschwister werden sie kennen. Wir haben vor circa 1,5 Wochen eine Beerdigungsfeier gehabt. Es war sehr, sehr schön und sehr wertschätzend. Wir waren traurig, wir haben geweint. Ich habe eine längere Rede gehalten. Wir haben das Ganze aufgenommen, weil auch mein Schwiegervater konnte nicht dabei sein. Er ist nach Schlaganfall auch im Krankenhaus. Genau. Aber es wird noch ein Feier geben, Paul Gerhard. Ich vermute im Januar, wer möchte von euch, kann auch sehr, sehr gerne dazukommen. Dankeschön. Ihr könnt jetzt das wegnehmen. Als ich heute hier gekommen bin in der Früh, ich habe hier bei euch eine Tradition, ein paar von euch haben auch diese Tradition. Wer diese Tradition nicht hat, möchte ich dich ermutigen, es ist eine gute Tradition, nämlich ein paar Geschwister unten beten um, glaube ich, immer 9.30 Uhr, dann denke ich, ich, brave Pastor, komme einfach dazu. Und ich habe in der Zeit ein Bild bekommen, ich spüre so ein bisschen in meinem Herzen ein Drängen, ganz am Anfang von meiner Predigt weiterzugeben. Es ist ein Bild von einem Regenwurm. Und ich habe in meinem Garten ein Hochbeet und jedes Mal, wenn ich angeln gehe, in diesem Jahr habe ich auch Angelschein gemacht, was macht man einfach, wenn man älter wird, gell? Man sucht sich ein Hobby, gell? Und es ist gut, wenn ein Pastor ein Hobby außer der Gemeinde hat. Und da suche ich meine Regenwürmer. Und weißt du, wenn ich sie auf den Haken tue, dann präpariere ich sie manchmal. Ich nehme Schere und ich schneide ein Stück. Und ich tue das Stück auf den Haken. Und weißt du, was ich damit tue? Der Wurm, zumindest ein Teil davon, bleibt noch erhalten und lebt weiter und kann vollständig leben. Ein Teil stirbt. Ja. Im Laufe der Zeit, nicht sofort. Ein Teil von der Identität, ein Teil von diesem Tier. Könnt ihr ganz kurz eure Augen schließen? Ich habe so ein Wort für jemanden von euch, ich weiß nicht für wen, ich kenne eure Situation nicht, ich kenne deine Situation nicht, ich kenne auch Geflogenheiten in dieser Gemeinde überhaupt nicht, aber ich spüre, da ist jemand da, du hast dich aufgefordert, gefühlt oder fühlst dich aufgefordert, einen Teil von deinem Dienst in irgendeine Form abzugeben. Und du stellst dir ja diese Frage innerlich, das ist ein Teil von meiner Identität, das ist ein Teil von mir. Und wenn das abgeschnitten wird, dann werde ich kleiner, dann werde ich kürzer. Und ich spüre einfach auf meinem Herzen dir zu sagen, hab keine Angst davor, etwas abzugeben von dir. Ich möchte dir sagen, es wird der Raum deines Lebens neu gefüllt. Und danach wirst du einfach merken, dass die Zeit viel besser geworden ist als davor. Ich werde eine neue Aufgabe für dein Leben schaffen. Aber du musst mir vertrauen, um diesen Schritt zu gehen. Dankeschön. Ihr könnt Augen aufmachen. Wenn dich das Wort betrifft, nimm es einfach mit, nimm nach Hause und rede mit Gott einfach drüber. Er wird dir zeigen, er wird dir erhellen. Reinhard, vielen herzlichen Dank für die Lesung des Wortes, dass Gottesdienst leitet. Das Wort liest ist für mich eine total praktische Sache. Es geht von meiner Zeit weg. Ja? Und das war ein langes Wort. Es ist eine sehr spannende und gleichzeitig eine sehr bekannte Geschichte aus Johannes Evangelium, 4. Kapitel. So, ich vermute, jeder, der heute hier ist, hat diese Geschichte gelesen. Und weißt du was? Ich denke, wir können so viel aus dieser Geschichte lernen, so viel aus dieser Geschichte entnehmen. Und so viel können wir einfach aus diesem Hintergrund diese Geschichte auch erforschen und entnehmen. Samarien, weißt du, Samaria liegt zwischen Judäa und Galiläa am Westufer des Jordan und es gehörte eines Tages, weißt du, zu Nordreich Israel. Aber ungefähr 8. Jahrhundert vor Christus wurde Israel überfallen von Assyrern und ein großer Teil dieser Bevölkerung wurde verschleppt. Und danach, die Assyrer haben Menschen aus verschiedenen Ländern an diese Stelle, an diesen Ort einfach angesetzt. Und Samaritaner, das sind im Grunde genommen im 1. Jahrhundert die Nachkommen von diesen gebrachten Aussiedlern. Also weißt du was, im Grunde genommen, so ganz ehrlich gesagt, das waren nicht nur so, wie wir in Bayern sagen würden, die Zugereisten, gell? Ich habe es versucht, ich weiß, ich habe nicht so ganz geschafft. 25 Jahre lebe ich hier und ihr merkt, irgendwie gehört man doch nicht dazu. Dass manche geben sie dir dann doch zu spüren. Also das waren nicht nur Zugereisten, das waren auch diejenigen, die im Grunde genommen dieses Land im Besitz genommen haben. Also es waren Landräuber, was soll man denn dazu sagen? Und weißt du, nicht nur das, sondern das waren die Kult von Jahwe im Grunde genommen ein Stück weit übernommen haben. In 2. Könige, 17. Kapitel, lesen wir die Geschichte von Samariter. Und da lesen wir eine sehr interessante Geschichte, als sie da einfach an dieser Stelle versetzt worden waren, dann sind sie von Löwen angegriffen worden. Und dann hat der König von Assyrien gemerkt, okay, sie beten Jahwe nicht an, der Gott, der eigentlich da Vorherrschaft hat, und schickte einen Priester, einen israelischen Priester, der ihnen beibringt, wie man Jahwe anbetet. Und aufgrund dieser Ereignisse gehen tatsächlich die Löwen weg. Und sie fangen tatsächlich irgendwie Gott Jahwe anzubeten. Aber weißt du, nicht irgendwie so wie die Israeliten, irgendwann am Berg Gerizim, ja, was einfach Samaritanerin anspricht, bauen sie sich eine Kultstätte, ein Tempel. Also nämlich, man hat einfach das untersucht, es gab tatsächlich auf diesem Berg ein Tempel. Also weißt du was, im Grunde genommen für Israeliten waren das nicht nur Landräuber, nein, das waren sogar Falschanbeter. Und weißt du, nicht nur sogar das, sie haben an der Stelle gelebt, wo wirklich heilige Städte von Israel waren. Jakobsbrunnen. Ja. Jakob hat diese Stelle gekauft von Söhnen Hamors. 1. Mose 33, 19 lesen wir da. Und das ist auch die Stätte, wo Josefs Gebeine gebracht worden sind, Josua 24. Also die heilige Stätte Israels nehmen sie quasi in Besitz und dann meinen sie noch dazu, richtig Jahwe anzubeten. Und nicht nur das, weißt du, wenn du aufmerksam diese Stelle liest, dann lesen wir, die samaritanische Frau, sie sagt, ja, bist du etwa besser als unser Stammvater Jakob, der uns diese Brunnen gegeben hat? Jakob war überhaupt nicht ihr Stammvater. Aber sie haben es übernommen. Weißt du, an dieser Stelle, jeder, Israelit müsste, da hat sich ihm der Magen zweimal einfach im Bauch verdreht und hat gesagt, was hast du denn eigentlich mit unserem Vater, Stammvater zu tun? Das waren im Grunde genommen heilige Städte Israels. Und weißt du, auf gut Deutsch, die haben alles falsch gemacht, was man hätte im Grunde genommen falsch machen können. Ja? Und ich weiß nicht, ob du manchmal in so eine Situation in deinem Leben schon geraten bist, wo du irgendwie merkst, du hast alles falsch gemacht, was man hätte eigentlich falsch machen können, obwohl du überhaupt nicht dafür was kannst. Und weißt du, das war der Grund, warum einige Israeliten zweimal über den Jordan gegangen sind, als sie vom Norden nach Süden einfach gereist haben. Aber weißt du, Jesus macht das überhaupt nicht. Jesus macht keinen Umweg, sondern Jesus geht mittendrin durch Samaria. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir erleben diese wunderbare Begegnung zwischen samaritanischer Frau und Jesus. Und Jesus nicht nur das, Jesus macht einen gesellschaftlichen Bruch an dieser Stelle. Und wenn wir aufmerksam diese Stelle lesen, dann merken wir diesen gesellschaftlichen Bruch. Die Jungen kommen zurück, sie merken, er redet nicht nur mit einer Frau, sondern mit einer samaritanischen Frau, schon mit einem Samaritaner. Einfach zu reden war schon schlimm, aber eine Frau, das war schon überhaupt einfach total tragisch. Und wenn wir uns diese Frau ein wenig widmen, dann sehen wir, ihr Leben war durchaus ziemlich turbulent, würden wir sagen. 5 Männer hat sie gehabt. Und der Mann, mit dem sie quasi gerade lebte, war nicht mal ihr Mann. Und interessanterweise, zu diesem Zeitpunkt, wo sie am Brunnen war, gab es keine anderen Menschen. Ja? Also was war denn im Grunde genommen los? Wenn du bedenkst, wie oft du einfach das Wasser zu Hause verwendest und wir haben fließendes Wasser zu Hause, also du kannst dich waschen, du kannst dich duschen, ja, und das ist auch gut so, bevor du zum Gottesdienst kommst. Aber sie haben es einfach nicht. Und am Brunnen, und weißt du, Israel ist das Land von Honig, also sagt man so Honig und Milch, aber nicht das Land von Wasser. Also die Brunnen waren nicht in Fülle. Warum im Grunde genommen nur eine einzige Person am Brunnen war? Weißt du, es war eine sehr, sehr einfache Erklärung von diesem Ereignis, ja. Wir haben aus Neu-Genfer Übersetzung vorgelesen bekommen. Es ist ein bisschen moderne Übersetzung. An manchen Stellen wird schon ein Stück weit mehr erklärt, als die Grundtext sagt. Weißt du, in der Grundtext lesen wir, es war 6. Stunde des Tages. Und die 6. Stunde des Tages, man zählte einfach von 6 Uhr in der Früh. Also es war Mittag. Ja? Und weißt du, egal was du dann denken wirst, Mittag ist keine gute Zeit, Wasser zu holen. Warum? Eine gute Zeit, Wasser zu holen, ist in der Früh, wenn die Sonne nicht so heiß ist, wenn der Tag anfängt. Und da kommen die meiste Zeit, meiste Menschen, um Wasser zu holen. Also nicht einfach dann, wenn es wirklich einfach sehr, sehr heiß ist. Und wenn du dazu noch rechnest, Lebenswandel diese Frau in Stück weit ziemlich religiöse Gesellschaft, dann darfst du zu einer mutigen Annahme kommen. Weißt du, diese Frau, die war nicht unbedingt akzeptiert in dem Dorf, in dem sie lebte. Sie kam einfach zu dem Zeitpunkt zu Brunnen, wo sie wusste, dass keiner da war. Wo sie wusste, sie wird alleine sein. Niemand wird sie stören. Ja, niemand wird mit ihr reden. Vielleicht war sie schikaniert. Weißt du, vielleicht war sie verletzt. Vielleicht war sie abgelehnt. Vielleicht war sie ausgelacht. Aber weißt du, wir wissen das vieles nicht. Aber offensichtlich, es gab irgendeinen Grund, warum diese Frau alleine bei Wasserschöpfen sein wollte. Und weißt du, wenn du zu Quintessenz dieser Geschichte kommen möchtest, eine Quintessenz ziehen möchtest, dann würde ich sagen, Jesus begegnet diese Frau und etwas Großartiges ist in ihrem Leben entstanden. Gott begegnet diese Frau. Sie erreicht ihn, weißt du, und verändert. Weißt du, er hat sie herausgefordert, aber nicht überfordert. Jesus hat gezeigt, wo ihr Platz ist, wo sie im Grunde genommen kommen soll, was sie verändern soll. Und weißt du, in dieser Begegnung lesen wir durchaus sehr interessante Reaktionen, weißt du, die ganz, ganz typisch sind. Auch heute, weißt du, wenn wir als Gemeinde auf die Straße gehen, und vor ein paar Tagen waren wir mit vielen SDLer, 5 Autos sind gekommen, 25 Leute, richtig gute Evangelisation, Predigten auf der Straße von der Pep. Und weißt du, wenn die Menschen zu dir kommen und wir haben viele Diskussionen, dann erleben wir so etwas Ähnliches. Hey, unsere Väter haben auf diesem Berge verehrt. Ihr Juden sagt aber, ich interpretiere dir das so ein bisschen. Weißt du, ich bin auch religiös. Ja? So, ich bete aus, ich lese auch die Bibel. Ah, im Grunde genommen bin ich denn nicht so schlimm. Und weißt du, das Interessante dabei, Jesus als allwissende Gott, er ist nicht an dieser Stelle so unterwegs, der sagt einfach, pass auf, liebe Frau, ja? Pass gut auf. Ja? Ich kenne deinen Lebenswandel, ich kenne alle deine Männer. Ja? Und der, mit dem du jetzt gerade lebst, ja? Das ist überhaupt nicht dein Mann. Ja? Der hast du irgendwie so aufgegriffen. Pass auf, du Kleine. Gell? Du musst erst mal dein Leben in Ordnung bringen und so weiter und so fort. Dann können wir weiterreden. Gell? Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht aus deiner gemeindlichen Vergangenheit? Wir sind manchmal gewöhnt, einen kurzen Prozess zu machen. Ja? Wenn irgendwas nicht stimmt, nehmen wir unsere Bibel, hauen wir jemanden auf den Kopf, einfach so lange, bis er so klein ist, dass er mit dem Hut unter der Tür passt. Aber weißt du, merkst du diese Art von Jesus? Jesus macht das nicht. Jesus kommt nicht zu dieser Frau und sagt, tue Buße zuerst und dann reden wir mal weiter. Jesus zerrt sie nicht in der Mitte hinter der Kanzel und sagt, jetzt musst du vor allem das und jenes bekennen. Nein, Jesus lenkt sehr sanft dieses Gespräch an einen Ort und Stelle, wo die Frau sich ein Stück weit selber offenbaren kann. Und dann stellt er ihr eine Frage. Und dann ist sie ehrlich. Weißt du, merkst du diese Art und Weise, wie er feinfühlig mit dieser Frau umgeht? Weißt du, er steuert dieses Gespräch so, dass die Frau überhaupt nicht blamiert wird. Weißt du, sie verliert nicht ihr Gesicht. Und weißt du, dann macht er ihr eine Einladung zum ewigen Leben. Weißt du, diese Sünderin, weißt du, abgestoßen von der Gesellschaft, weißt du, die einfach so viele verschiedene Männer hatte und gleichzeitig, und das ist das Interessante, er lässt ihr einfach genug Freiraum, dass sie sich entscheiden kann, komplett, wie sie einfach will. Er behält die Zügel ganz fest in der Hand, er steuert das Gespräch, er nutzt das ganze Zeit, was sie sagt, er greift diese Worte und führt einfach fort auf einer Seite. Und auf der anderen Seite lässt ihr immer komplett einen großen Abstand. Das Gespräch kommt zur Kulmination. Jesus offenbart sich als Messias. Und weißt du, in dem ganzen Neuen Testament, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, es gibt nur eine einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus von sich alleine so deutlich, so klar sagt, ich bin Messias. Und weißt du, das ist Johannes 4, 4. Kapitel, 26. Vers. Nur da, an dieser Stelle, mit dieser Klarheit, mit samaritanischer Frau. Und die Frau merkt auf einmal, sie hat mindestens mit einem Prophet zu tun. Dann kommt diese Aussage. Und weißt du was? Das ist genau diese Stelle, wo plötzlich Scham, Ablehnung, Verletzung, alles, was diese Menschen, dieses Dorfes, diese Frau angetan haben, vielleicht über Tage, Monate, Jahre, spielen überhaupt gar keine Rolle. Ihre Geschäfte spielen auf einmal gar keine Rolle. Weißt du, dass sie unterwegs war, Wasser zu holen, dass sie eine wichtige Aufgabe hatte, spielt auf einmal gar keine Rolle. Vielleicht der Lebensgefährte wartet zu Hause. Vielleicht sind da die Kinder, die versorgt werden müssen. Weißt du, aber alles das spielt auf einmal gar keine Rolle. Und weißt du, das Einzige, was diese Frau auf einmal antreibt, ist, von Jesus zu erzählen, weißt du, und sie rennt zu der Siedlung, weißt du, und ich weiß, ich komme aus 45.000 Einwohnerstadt, wo meine Frau, wenn wir nach Polen kommen, sagt immer, ja, der begrüßt 20 Leute unterwegs und mit 10 Leuten redet er. Da kommt sie hin und das war garantiert kleineres, noch deutlich kleinerer Ort. Jeder kannte jeden, weißt du, und sie kommt zu diesen Menschen, die vielleicht vor Tagen, letzte Wochen, letzte Monate sie abgelehnt haben, vielleicht schikaniert oder ausgelacht haben. Sie geht zu irgendeinem Nachbar, klopft an der Tür und da kommt einer raus, weißt du, und schaut ihr einfach ins Gesicht und denkt schon, was will die denn eigentlich? Ja? Hat sie denn überhaupt nicht kapiert, dass wir sie nicht mögen? Könnt sie nicht verschwinden, aber kommt nicht mal einfach dazu, und einfach das auszusprechen. Und die Frau sagt einfach, weißt du, lieber Nachbar, ich habe einen kennengelernt. Weißt du, der hat mir alles in meinem Leben erzählt, was ich erlebt habe. Ist das nicht der Christus? Komm dazu. Weißt du, das ganze Scham, ganze Verletzung, plötzlich ist in diese Frau weg, weißt du, und die ganze Stadt versammelt sich zusammen. Aufgrund dieser eine Frau, aufgrund der Veränderung, die in ihrem Herzen geschehen ist, trotz der ganzen Ablehnung und alles Negative, was sie einfach von dieser religiösen Gesellschaft erlebt hat. Was können wir von dieser Bibelstelle heute lernen? Weißt du, es gibt so viele Punkte, ja, aber ich habe nicht die Zeit, ja, und ich habe auch nicht so die Geduld. Aber erstens, weißt du, das ist die Reaktion von Jesus. Die Art und Weise, wie er mit dieser Frau umgeht. Weißt du, 32 Jahre bin ich gläubig und ich war schon in einigen Gemeinden. Und als Berater, weißt du, seit über 20 Jahren berate ich, ich habe so viele Unternehmen gesehen. Manchmal kommst du in ein Unternehmen und dann merkst du schon die Atmosphäre, da hängt etwas in der Luft, ohne was jemand zu sagen. Und denkst du, ja, das kenne ich, ja. Auch manchmal aus der Gemeinde. Manchmal haben wir so Angst von einem großen, bösen Gott mit langem Bart, der sitzt irgendwo hinter den Wolken auf dem Thron. Und weißt du, wenn du überhaupt irgendetwas falsch, dann nimmt er quasi so ein Ding und hau dir einfach über die rüber. Weißt du, dieses Bild auf einmal, wie wir einfach vorgehen, uns das anschauen, wie Jesus vorgegangen ist mit dieser Frau. Seine Art, seine einfühlsame Art verschwindet. Dieses Bild von einem strafenden Gott verschwindet. Weißt du, er holt dich an diese Stelle ab, wo du gerade bist. Er bestraft dich nicht. Er weiß einfach, wie du bist von Grund auf. Er weiß einfach deine Vergangenheit. Er weiß einfach deine gute Seiten und deine schwierige Seiten. Weißt du, und er überfordert dich nicht. Weißt du, der allwissende Gott legt dir einfach in Scheiben auf deinen Teller das, was du gerade in deinem Leben verdauen kannst. Er fordert dich heraus, aber er tut dich einfach auf gar keine Stelle überfordern. Der Lebensgeber, allwissende Gott, weißt du, er kommt nicht zu deinem Leben und protzt einfach, was er alles von dir weiß. Nein. Er wartet auf den richtigen Moment. Das ist unser Gott. Es ist gigantisch, er ist gütig, er ist unvergleichbar gut. Und weißt du, er meint immer gut mit dir. Und weißt du, vielleicht, wenn du so ein Momentum hast, wo du dann irgendwie denkst in deinem Leben, Mensch, Ich habe irgendwie versagt, ich habe falsch gehandelt, ich habe was falsch ausgesprochen, ich habe falsch reagiert. Dann erst da, erst recht, darfst du zu deinem Gott kommen. Weißt du, er legt tief seinen Finger in die Wunde. Er war absolut auf gar keinen Fall jemand, der diese Frau geschont hat. Und trotzdem, weißt du, in der Begegnung mit ihm kommt einfach eine wunderbare Veränderung. Ihr Lieben, haben wir nicht einen großartigen Gott, den wir anbeten wollen, durch und durch? Er tut dich an keiner Stelle überladen. Lohnt sich nicht, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Lohnt sich nicht, mit ihm auszutauschen? Lohnt sich nicht, zu ihm zu kommen und immer wieder einzutauchen in seine Gegenwart und von ihm zu nehmen? Aber ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich dir heute auf dem Weg geben möchte. Weißt du, das Leben dieser Frau war kaputt, gebrochen, abgelehnt, abgestoßen von der Gesellschaft. Und in so einem fachen Gespräch, der einfach so unverfänglich anfängt, Jesus begeht einen gesellschaftlichen Bruch, die Jünger wundern sich, er stellt einfach die Frage, kannst du mir was zum Trinken geben? In diesem Gespräch, das so einfach anfängt, es kommt so eine tiefe Veränderung. Weißt du, es war nicht nur so eine kosmetische Natur, sondern Jesus hat den Kern dieser Frau des Problems getroffen. Und sie hat gemerkt, ja, er weiß das alles, aber lehnt mich nicht ab. Und sie kommt aus ihrem Schneckenhaus, weißt du, sie kommt aus ihrem Versteck, weißt du, und nicht nur das, sie kommt nicht nach Hause und denkt, oh, jetzt muss ich das verarbeiten für die nächsten 2 Wochen oder so, ich gehe in die Reha. Nein, die Frau stellt sich ihren Peinigern, weißt du, diejenigen, die sie abgelehnt haben, weißt du, diese Veränderung ist so tiefgreifend, dass sie einfach nicht mehr drauf achtet, was alle diese Menschen ihr angetan haben und was sie von ihr denken. Weißt du, plötzlich geht es nicht um dich selber. Es geht um etwas anderes. Sie spürt einen Auftrag. Ich habe von ihm erfahren, und wir warten so lange, auch wenn wir falsch glauben, auch wenn wir falsch Anbeter sind, auch wenn wir alles falsch gemacht haben, was wir hätten nur falsch machen können, ohne dass wir dafür schuld sind. Und sie merkt, diese Menschen, die mich abgelehnt haben, sie brauchen diese Veränderung. Ich muss etwas dafür jetzt tun. Weißt du, und ich bin mir sehr, sehr sicher, es ist nicht bei dieser eine Veränderung geblieben, weil Jesus einfach 2 Tage lang an dieser Stelle geblieben war. Ich möchte dich heute etwas fragen. Wie viele Begegnungen brauchst du in deinem Leben mit Jesus und so eine tiefe Veränderung zu erleben? Wie viele Begegnungen mit Jesus brauchst du in deinem Leben, um so eine tiefgreifende Veränderung in deinem Leben zu erleben? Ihr Lieben, es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und im Psalm 37 lesen wir, und das ist so ein Psalm, der in meinem Leben zu einem gewissen Motto geworden ist. Genieße den Herrn und er wird das geben, was dein Herz begehrt. Und ich will dich heute ermutigen, Gott heute tief zu begegnen. Jemand ist heute da, du hast in deinem Leben gesagt, das Gebet bringt einfach nichts. Ich habe so viel gebetet, ich habe so viel Fürbitte getan, es hat nichts gebracht. Aber weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Diese Frau, sie hat einfach Jesus um nichts gebeten. Weißt du, sie kam einfach dazu. Sie hat Zeit mit ihm verbracht. Weißt du, und sie hat eine tiefgreifende Veränderung in ihrem Leben erlebt. Ihr Lieben, wir müssen etwas revidieren in unserem Leben. Vielleicht kommst du, weißt du, zu deinem Gott und tust du viel Bitte und fragst du dich manchmal, warum antwortete er nicht auf das, was ich ihn bitte, was ich ihn frage. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen neue Wege gehen. Du musst neue Wege in deinem Leben gehen. Können wir aufstehen? Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass deine Fürbitte einfach nicht wichtig ist. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass du ihn für etwas nicht bitten sollst. Nein. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu ihm kommst und dass du ihm begegnest. Und vielleicht dabei musst du überhaupt nicht sehr viel sagen. Weißt du, manchmal verbringe ich Zeit mit meinem Gott, eine Stunde, und ich sage nichts. Aber ich verbringe Zeit mit ihm. Weißt du, er kennt alles, was du brauchst. Er kennt dein Herz, er kennt deine Ängste. Weißt du, er kennt deine Fragen, er weiß das alles. Weißt du, versuch das ganze Schemata irgendwie wegzuschmeißen und komm, um ihm zu begegnen. Ich will dir jetzt ermutigen, dass du zu Jesus kommst. Wir hören ein bisschen Hintergrundmusik. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in den nächsten Tagen etwas veränderst in deinem Leben. Dass du zu Jesus kommst, mit ihm Zeit verbringst, mit einem einzigen Ziel. Ihn zu begegnen. Ihn zu begegnen. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du das machen wirst, die Dinge werden sich in deinem Leben verändern. Die werden sich neu sortieren. Du wirst eine andere Einstellung bekommen zu verschiedenen Herausforderungen. Manches wird auf einmal nicht mehr wichtig sein. Er wird dich innerlich neu programmieren. Aber die Frage ist, ob du das wirst. Die Frage ist, ob du dir das wünschst. Und er wirft dir heute diese Herausforderung zu. Es liegt in deiner Hand, das aufzugreifen und zu sagen, ja, Jesus, ich möchte meine Schemata verändern. Ich möchte meine Denkweise verändern. Ich möchte nicht an etwas kleben. Jesus, ich will diese Veränderung, die diese Frau erlebt hat. Und ich stelle mir dir neu. Und ich möchte mein Herz aufmachen. Komm und sprich zu mir. Öffne dich. Lass uns jetzt eine kurze Zeit mit ihm verbringen. Mach ihm keine Versprechungen. Musst du nicht machen. Er erwartet das nicht. Er erwartet dich. So wie du bist, mit deiner Gebrochenheit, mit all deinen Fehlern, mit allem, was nicht geklappt hat. Und er wartet auf dich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nimm das Wort nach Hause in deinem Herzen.